Warte, mir sagt sie nicht mehr.
Wir sind ein ganz klitzekleiner kleiner Kreis von Sängern und würden uns freuen, wenn noch vielleicht 2, 3, 4 oder mehr dazu kämen, zur gleichen Zeit wie auch hier leider. 20:40 bis 3 und 5:03. Vielleicht auch im Hinblick auf unseren Abend. Ich weiß nicht, ob sowas geplant ist. Ja, einen guten Freitag. Abend, was zu machen. Wir haben also dann 4 Termine. Dienstag, Mittwoch.
Ja, ich möchte eigentlich gar nicht viel sagen. Georg Kühlewind herzlich willkommen heißen. Wir kennen uns seit, glaube ich, jetzt 7 Jahren. Da war ein Kongress in Wien. Kindergarten, Internationale Vereinigung der Waldorf-Kindergärten, wo wir beide bekannterweise bekannte Bücher voneinander, aber nicht uns, redeten. Und ich weiß noch, wie Georg damals zu mir sagte, in der Pause, wir werden noch einiges miteinander zu tun haben. Und dann ging er weiter. Ich guckte ihm kurz nach. Wir haben dann während der Tagung noch dies und das geredet, aber es kam, wie er angekündigt hatte. Und seitdem ist Georg überall, wo ich Fortbildungen mache, ein ganz fester und unverzichtbarer Bestandteil und alles andere.
Ja, danke schön. Ja. Ich könnte das auch jetzt umgekehrt erzählen, aber das lassen wir jetzt. Ich möchte gleich in die Mitte dieses Themas. Und zwar, ich möchte nicht begründen, warum wir eine Bewusstseinsschulung machen. Denn jede Begründung wäre eigentlich falsch. Wir machen es, weil wir es machen. Weil wir es machen wollen. Ich meine, die Begründung wäre falsch, wenn wir sagen, wir machen es, weil das sehr nützlich ist. Wenn Sie mit diesen Gedanken anfangen, wird aus der ganzen Sache sowieso nichts. Also, trotzdem kann man schon etwas sagen. Eines möchte ich hier hervorheben, dass nämlich, weil der Mensch kein Fertigprodukt ist, deshalb macht er immer, jetzt kommt ein wichtiges Wort, Überflüssiges. Überflüssig in dem Sinne, dass es nicht zum biologischen Leben gehört, aber auch überflüssig in dem Sinne, dass er überfließt. Er hat Kräfte, die überfließen. An einer ganz gewichtigen Stelle sagt der heilige Paulus etwas über diesen Überfließen, und das wird immer falsch übersetzt, weil man es nicht versteht. Überfließen heißt, wir haben viele Möglichkeiten, die wir nicht gebrauchen. In der Gehirnwissenschaft ist das sehr bekannt, also im Hinblick auf das Hirn, dass das Gehirn viel mehr benutzt werden könnte, weil die Leute haben die Auffassung, dass eigentlich das Gehirn verantwortlich ist für alles, was wir tun. Naja, also das hängt mit der Denkbremse zusammen. Das heißt, dass man etwas nicht zu Ende denkt, sondern man denkt etwas und dann tritt man auf die Bremse. Manchmal zieht man auch die Handbremse ein und der nächste Gedanke wird nicht gedacht. Damit hängt diese ganze Sache zusammen. Nun, wir beginnen damit, dass ich versuche, ein Bild der menschlichen Geistseele zu entwerfen, was gar nicht so einfach ist. Ich möchte da herholen meinen Lieblingsjesuiten, der heißt Antonio Benello, war ein Inder und so antiklerikal, dass der heutige Papst schon vor etwa 20 Jahren einen Warnbrief gegen ihn verfasst hat, und der verstorbene Papst hat das unterzeichnet, ich besitze diesen Warnbrief, nicht weil ich die Warnung, der Warnung folge, sondern weil es so bezeichnend ist. Und dieser Antonio Melo, der hat unter anderem hat viele deutsche Bücher ungeheuer humorvoll und witzig und sehr antiklerikal, wie schon gesagt. Dieses Büchlein heißt Eine Minute Unsinn. Das ist dann Antonio de Mello Titel, der bezeichnet. Und da kann man, das sind Geschichtchen, kleine Geschichten. Deine Geschichte lautet, dein Irrtum ist, dass du Gott außerhalb von dir suchst, sagte der Meister. Soll ich ihn denn in meinem Inneren suchen? Das ist der Schüler. Siehst du nicht, dass dein Inneres außerhalb von dir ist? Sagt der Meister. Ja, man könnte fortsetzen, meine Zutat zu diesem Gespräch ist, und siehst du nicht, dass alles, was außer dir ist, schon in dir ist? Das könnte man auch sagen. Aber warum ich das jetzt zitiere, ist, weil wenn wir einfach nur auf unser Inneres schauen wollen, und das können wir ja, dann ist dieses innere Objekt. Ist das verständlich, bitte? Ich möchte Sie auffordern, wenn Sie etwas nicht ganz verstehen, sofort drohende Fäuste die Luft zu heben, weil am besten ist, wenn man nicht verstehen, ganz am Anfang schon erfasst, sonst hat es Schneeballnatur und wächst. Wenn es eine Lawine ist, das ist schon schwierig. Wenn es nur klein ist, es geht noch. Also, wenn man jetzt sich auf sein Inneres besinnt, und das können wir alle, dann ist dieses innere Objekt. Und die Frage ist, und wer beobachtet dieses Objekt? Und damit ist schon die ganze Sache, das ist, was er sagt. Ja? Dein Inneres ist schon außerhalb, wenn du dich hinwendest. Und die große Aufgabe wäre, jetzt dasjenige oder denjenigen oder diejenige ja, zu erfassen, die sich zu diesem Inneren hingewendet haben. Ist das verständlich? Also das Jetzt, was ich jetzt tue, das ist mein eigentliches Inneres. Was ich beobachte als ein Objekt, ist schon etwas, was nicht ganz jetzt zunächst nicht ganz mein Inneres. Das ist das ganze, unser ganzes Problem. Man könnte sagen, das ist der Kern der ganzen westlichen Philosophie, auch der westlichen Seelenwissenschaft und vielleicht auch der Geisteswissenschaft. Dass wir immer dann, dass uns immer dann etwas bewusst wird, wenn es schon vorbei ist. Wir können das sofort probieren. Wenn ich Ihnen sage, könnten Sie mir bitte schildern, wie Sie Ihre Schuhe putzen? Ich glaube, das ist kein Problem. Ja? Das können Sie schildern. Sie nehmen dies und das und so. Manchmal passiert es. Aber wenn ich Ihnen die Aufgabe gebe, könnten Sie mir bitte schildern, wie Sie denken? Einem jeden ist jetzt das Wort gegeben. Ja. Wie denken Sie? Wie? Also ich könnte kein Wort sagen, höchstens ganz von außen beschreiben. Ich gebe dem Denken ein Thema und dann höflich fordere ich, also bitte befasse dich damit. Und manchmal tut es und manchmal nicht. Ja. Das heißt, ich lasse es geschehen. Man kann nicht beim Denken schieben. Haben Sie das bemerkt? dass man sagt, denke. Oder auch, denke nicht. Geht auch nicht. Also, da sind wir ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich, es geht nicht. Und wenn das nicht geht, dann hat es eine Ursache, weil der Gedanke wird bewusst. Das Denken, Prozess, Vorgang, wir nennen das überbewusst. Der Gedanke, das heißt, das Produkt des Denkens, das ist natürlich bewusst. Aber das Denken selbst, darum können wir nicht beschreiben, wie wir denken, weil das Ganze oberhalb über das Alltagsbewusstsein hinaus geschieht. Und das ist nicht das Einzige, was so ist, denn wenn ich sage, und könnten Sie mir schildern, wie Sie sehen? Ja, es ist damit, dass Sie die Augen öffnen, ist es noch nicht. Das wissen Sie auch, dass es die Augen können offen sein und trotzdem können Sie nicht sehen. Ja? Schulerfahrung, 10-mal am Tag jedes Lehrers, ebenso ist es mit dem Hören. Der Kerl sitzt da, ich spreche als Lehrer und er guckt mich so an mit so großen Augen und dann weiß ich schon, dass er nämlich nicht hört und nicht sieht. Obwohl alles physiologisch, physikalisch im Gehirn, Ladungslawinen und so weiter, alles geschieht. Ich frage ihn, was habe ich gesagt? Weiß er nicht. Das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die man überhaupt machen kann, wird nicht geschätzt. Besonders von den Lehrern wird es nicht geschätzt. Ja, wenn so ein Kind offensichtlich mit der Aufmerksamkeit irgendwo anderswo ist, nämlich die Erfahrung ist, dann arbeiten die Sinnesorgane nicht. Ja? Wenn durch die Sinnesorgane keine Aufmerksamkeit geschickt wird, dann arbeiten sie nicht. Das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir machen können. Und ich füge gleich die andere wichtige Erfahrung hinzu. Und das ist, wenn wir uns so sehr in der Aufmerksamkeit hineinbegeben, dass wir uns selbst vergessen. Na, also da ist schon eine schöne Sache, wer vergisst wen? Ja, beim Selbstvergessen. Aber das ist bekannt, also wenn Sie in einem Konzert sind, dann oder im Theater sind und alles geht gut, ja, dann können Sie sich so sehr selbst vergessen, dass Sie vergessen den unbequemen Sitz, ihre Sorgen, auch Ihren Kopfweh, manchmal auch Ihren Zahnweh, manchmal. Und manchmal stört es gar nicht, dass Ihr Nachbar bei den Pianissimos beginnt, sein Bonbon zu schälen und damit Lärm macht. Das ist so bekannt. Ich war im letzten Herbst in New York in einem Theater. Bevor das Stück begann, Lautsprecher, schalten Sie Ihre Handys jetzt aus. Und wer Bonbons hat zu schälen, der mache es jetzt, bevor das Stück beginnt. Fantastisch, also die wissen schon. Übrigens, das war der einzige interessante Teil an diesem Abend. Also es lohnte sich schon deswegen, das andere, was folgte, das war nicht so erbaulich. Aber, also diese zwei Erfahrungen, dass wir so uns selbst vergessen können, in die Handlung des Stückes oder in die Musik hinein, dass wir zum Beispiel dann Tränen bekommen am Ende des Stückes, weil er total hirnverbrannt ist, deshalb gehen wir ins Theater natürlich, damit wir sowas erleben, Aber hinverbrannt ist insofern, dass wir haargenau wissen, dass die bei Shakespeare notwendigen 5 Leichen auf der Bühne, so endet das Stück, die sind gar nicht gestorben, die kommen zurück, verbeugen sich und so weiter. Und sowieso wissen wir, dass es Fiktion ist, die ganze Geschichte ausgedacht. Und drittens haben wir das Stück schon 5-mal gesehen und 8-mal gelesen. Keine Überraschung, trotzdem. Ja, selbst vergessen. Das ist eine fantastische Sache. Und noch dazu, dass je mehr wir uns hingegeben haben in dieses Selbstvergessen, im Nachhinein, desto sicherer oder desto besser können wir Bericht erstatten über das, was wir im Selbstvergessen erlebt haben. Das ist noch, wie sagen Sie das, der Hammer. Das ist, ich habe das hier gelernt in Deutschland. Also so, das, wer ist jetzt der Zeuge, wenn wir den Sitzenden da, also dieses Michlein, der wir im Alltagsleben uns empfinden, den haben wir, der ist vergessen und offensichtlich ist ein anderer Zeuge doch anwesend, auch wenn wir ganz uns identifiziert haben mit dem Stück, also es Theater ist oder mit der Musik. Man kann auch bei der Musik Tränen bekommen, manche viel leichter als bei einem Theaterstück. Was ist denn das? Wir werden übrigens über die Musik noch sehr viel diesmal sprechen müssen. Nämlich, ich habe etwas gesagt, Überbewusstes ist das Denken, bewusst ist der Gedanke. Überbewusst ist das Sehen, bewusst ist das Gesehene. Ist das verständlich? Überbewusst ist das Hören und bewusst ist das Gehörte. Und so weiter. Was ist die zentrale Fähigkeit? Die Fähigkeiten, alle unsere Fähigkeiten sind überbewusst. Ja, das geht so weit, dass auch die Künstler, also die schöpferischen Menschen, Dichter oder Komponist oder ein Pianist, also unser Freund Sokolow, ich habe ihn gefragt, also erstklassiger Pianist, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, wie einige hier wissen. Ich habe ihn gefragt, ob er seine Fähigkeit zu spielen auch dann bewusst hat, wenn er nicht spielt. So, ja, wenn er zum Beispiel so vor dem Flügel sitzt, aber nicht spielt. Das ist ja keineswegs, er ist gar nicht sicher, ob er das kann. Verstehen Sie? Und das waren manche große Pianisten, die waren so unsicher, das heißt Lampenfieber, diese Unsicherheit, dass sie vor dem Konzert geflüchtet sind. Ganz große. Denken Sie den Impresario, voller Saal und die Pianistin ist nirgendwo zu finden. Ja. Nachher wurde sie bewacht, wurde auf das Podium geschoben, so, und dann brauchte sie etwa 20 Schritte, fürchterliche 20 Schritte, bis sie ans Flügel kam. Da war alles schon in Ordnung. Diese 20 Schritte. Ja. Also das heißt, nicht einmal diese Leute erleben ihre Fähigkeit, nur wenn sie es ausüben. Das heißt, wenn es halbwegs schon Vergangenheit geworden ist, ja, das Ertönende, das Ertönte. Nun, das heißt jetzt, wir haben ein Überbewusstes. Überbewusst ist die zentrale Fähigkeit, die Aufmerksamkeit, die ist unsere zentrale Fähigkeit. Es gibt Denkende und Fühlende und Sehende und Hörende und Klavierspielende Gedanken, Geige spielen die Aufmerksamkeit. Und die ist auch überbewusst, namentlich, dass wir sie an sich nie erleben, immer die Objekte. Ja? Ich erlebe viele Objekte jetzt sehr, wie sagt man, attraktive Objekte, aber die Aufmerksamkeit, die da sein muss, ja, die erlebe ich nicht. Und das ist unerhört, das ist ein Skandal eigentlich. Das wäre gerade das, wodurch wir alles andere erfahren, samt denken und fühlen und alles tun wir mit der Aufmerksamkeit, und wäre sie nicht da, wir könnten nichts tun, deshalb wird es auch Licht genannt oder inneres Licht genannt, und das ist überbewusst, nicht bewusst. Überbewusst heißt namentlich, also wenn wir es ein bisschen, sagen wir, nach den christlichen Mystikern benennen, dann heißt es ungefähr der Himmel der Seele. Ja, der Himmel der Seele. Psychologisch das Überbewusste. Und die zentrale Fähigkeit ist aufmerksam, auch überbewusst. Und unsere Aufgabe wird sein, Sie haben jetzt einige Beispiele gesehen, wie dieses Überbewusste im Bewusstsein funktioniert. Oder ich würde sagen, dadurch das Bewusstsein hervorbringt, dass es sich ergießt, Aufmerksamkeit durch verschiedene Kanäle, durch Denken, Fühlen, Wollen, Sehen und Hören, ja, alles geschieht ohne Aufmerksamkeit nie, dass sich durch diese Kanäle ergießt und dann Produkte bildet, und die werden bewusst. Nicht die Aufmerksamkeit selbst. Wir wissen dadurch etwas über die Aufmerksamkeit, dass sie manchmal aussetzt. Das heißt, so in einem Vortrag zum Beispiel träumen sie ein bisschen weg und sie fahren nach Griechenland, so oder irgendwo hin, und dann kommen sie zurück und dann, aha, jetzt verstehe ich noch weniger. Dadurch weiß man, aha, die Aufmerksamkeit ist wandern gegangen. Nun, Sie werden vielleicht sich nicht sehr wundern, wenn ich jetzt etwas sage, dass alle spirituellen Traditionen samt Christentum und samt Zen, und ich könnte jetzt amerikanische, indianische Traditionen noch erwähnen, ausnahmslos hatten sie ein einziges und gemeinsames Ziel, nämlich dass die Aufmerksamkeit erfahren wird. Und zwar nicht ertappt wird, wo sie schon sich zu einem Objekt gewandelt hat, zum Beispiel ihr Gesicht, sondern die Aufmerksamkeit so an sich, wir werden das gleich sehen, was das bedeutet, wie ich eine Farbe erfahre, ungefähr, oder eine Musik erfahre. Dieses Ziel hat in den verschiedenen Traditionen verschiedene Namen erhalten. Zum Beispiel in der anthroposophischen Tradition hat es den Namen Ich-Bin-Erlebnis oder die Ich-Bin-Erfahrung. Oder man könnte sagen, das Selbst, das wahre Ich, das sind Variationen bei Steiner auf dasselbe Thema. Das wahre Ich, das Selbst, das wahre Selbst. Oder im Zen-Buddhismus heißt es, die Buddha-Natur zu sehen oder zu erfahren. Dasselbe. Und im Neuen Testament, da heißt es, Söhne des Lichtes zu werden. Am besten so, finden Sie das bei Johannes, Kapitel 12, Vers 36. Das kommt dann noch fünfmal bei Paulus auch vor, dieser Ausdruck. Söhne des Sohn des Lichtes zu werden, nämlich man muss da etwas wissen, Sohn bedeutet fast immer im Neuen Testament Zeuge. Der Sohn ist, der über den Vater zeugen kann. Menschensohn, der über das Wesen des Menschen zeugen kann. Gottes Sohn, der über Gott zeugen kann. Ja? Und Sohn des Lichtes, der über das Licht zeugen kann. Über das innere Licht. Man könnte sagen, egal ob inneres oder äußeres Licht. Das äußere Licht, das nennt man manchmal physisches Licht, ist ebenso unsichtbar wie das innere Licht zunächst. Deshalb ist auch der Weltraum dunkel. Ja? Und was wir sehen, das ist immer das Beleuchtete. So wie die Aufmerksamkeit ihre Objekte bildet und das wird bewusst, ja? Im Sehen, im Hören, so ist es auch mit dem sogenannten physischen Licht. Wir sehen den beleuchteten Mond, beleuchtet durch die Strahlen der Sonne, aber wir sehen nicht die Wanderung der Sonnenstrahlen von der Sonne bis zum Mond. Da ist es dunkel. Ja? Und Physiklehrer wissen das am besten, wie man das Licht sichtbar macht, nämlich mit Talkum am besten. Ja, man streut den Weg des Lichtes Puder oder vielleicht auch Rauch, und da die kleinen Teilchen reflektieren das Licht, und da sieht man den Weg, wie das Licht sich geradlinig zunächst, mindestens in diesem Maß, wie wir es in der Schule haben, sich fortbewegt. Ja, das. Es ist merkwürdig, dass beide Lichter, das innere Licht, das äußere Licht, beide sind unsichtbar. Man könnte sagen, schon selbst ein Riesenthema für eine Meditation, über die wir auch noch sprechen müssen. Jetzt haben wir überbewusst, bewusst, und das Unterbewusste, das brauche ich Ihnen nicht so sehr vorstellen, weil das Jagdgebiet der meisten psychologischen Theorien ist. Die meisten kennen nämlich nicht das Überbewusste, sondern nur dieses. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen dem über- und unterbewussten Teil der menschlichen Geistseele. Namentlich das Überbewusste, das sind Fähigkeiten, formfrei. Ja. Aufmerksamkeit ist an sich formfrei. Das kann man wunderbar leicht studieren, weil ich zum Beispiel, wenn ich Sie anschaue jetzt, wie Sie mich anschauen, dann nimmt meine Aufmerksamkeit diese Form an. Haargenau, soweit ich sie sehe, fühle, erlebe, nimmt sie diese Form ihres Gesichtes an. Und nun wende ich mich an ihre Nachbarin, und jetzt tut meine Aufmerksamkeit dasselbe mit ihr. Im Übergang musste diese Aufmerksamkeit total frei sein von allen Formen, sonst, ich würde sie anschauen, und das Gesicht dieses Herrn würde noch immer da dazwischen schweben. Das tut es nicht. Mindestens bei mir nicht. deshalb meine ich, und das ist sehr wichtig, dass im Übergang, ja, in jeglichem Übergang von Objekt zu Objekt, diese Aufmerksamkeit formfrei ist, wenn wir es ein bisschen östlicher ausdrücken, leer. Leer. Ja. Leer heißt nicht ein leerer Topf oder sowas, sondern jede Fähigkeit ist leer im Hinblick auf die eigenen Produkte. Wenn ich ein Dichter bin, Ja, die Fähigkeit zu dichten ist zunächst leer, es ist nicht bestimmt, sondern es wird bestimmt, wenn ich ein Gedicht mache. Und dann wird es wieder leer und deshalb kann ich auch ein anderes Gedicht machen, ja, ohne immer dasselbe zu wiederholen. Es gibt keinen Dichter, der seine eigenen Gedichte immer wiederholt, wie auch keinen Maler, der dieselben Bilder malt. Und das heißt, im Übergang ist die Aufmerksamkeit leer. Und das wird uns ungeheuer wichtig sein bei unserer Hauptübung, die wir machen werden. Ich verrate Ihnen, dass diese die werden wir morgen machen, um 9 Uhr damit beginnen. Diese Übung, ich habe einen Namen dieser Übung gegeben, sie heißt Morgengebet. Das ist ein eigentümliches Gebet, ohne Worte. Und Sie werden es schon sehen. Damit Sie, ja, also Fortsetzung vor. So, also das ist eine der wichtigsten Sachen, habe ich alles schon gesagt. Ja, leere Aufmerksamkeit, also bitte, die Damen werden auch Söhne des Lichtes. Es gibt auch Tochter des Lichtes, dass in der griechischen Mythologie gibt es Tochter der Sonne. Ja? Aber es ist egal, jetzt, also das geht nicht um die Benennung. Und das ist bitte, diese Erfahrung anzupeilen, das war immer das Ziel jeglicher spirituellen Tradition. Man kann das sehr gut verstehen, weil wir haben gefragt, ja, ich wende mich, meine Aufmerksamkeit wende ich an mein Inneres. Ja, und da finde ich alles Mögliche, ja, eine ganze Menagerie und Gedanken und Abhängigkeiten, sagt man das so? Ja, also so, woran wir so hängen, Formen, Gewohnheiten. Es gibt den Gewohnheitsmenschen. Das ist das ganze Unterbewusste und was noch so im Bewusstsein hineinragt, samt unserer ganzen Wörterbuch von, nicht Wörter sind das, auch manchmal Wörterbuch und Begriffsbuch. Wir haben ein Wörterbuch, wir haben Wörter und wir haben eine bestimmte Art von Denken, viele Begriffe haben wir gelernt. Niemand würde sagen, wie viele Begriffe ein Mensch hat, wenn er so 20 ist oder 30 ist. Auch das ist eigentümlich und sehr charakteristisch, dass wir zum Beispiel nicht sagen können, wie viele Verständnisse wir in der letzten 10 Minuten gehabt haben. Wie viel? 1, 2, 3, 4. Kann man nicht zählen. Man ist im Verstehen oder nicht. Aber wie viele? Verdächtig ist das. Ja, also ganz verdächtig, dass wir nicht sagen können, auch nicht, wie viele Begriffe wir haben. Nicht, weil wir nicht zählen können, sondern weil das nicht bestimmbar ist. Ich komme darauf noch zurück, es ist wichtig, die ganze Sache, weil es mit unserem diskontinuierlichen, verstehen Sie das Wort? Nee. Kontinuierlich heißt das. Diskontinuierlich heißt das. Ist das verständlich jetzt? Kontinuierlich heißt ohne Einzelheiten. Ja, fließen, ja, wenn Sie ein Bächle sehen, kontinuierlich fließen, nicht so. Ja. Wenn Sie Begriffe in Begriffen denken, manchmal sogar in Worte denken, ja, das hat der Hamlet schon gewusst, Wort, Wort, Wort. Ist das verständlich? Wir sprechen so. Die ganz große Frage ist, und wie verstehen wir? Darf ich Ihnen gleich ein, das ist jetzt überbewusst, dieses, Sie wissen, was jetzt das ist, wir wissen, was bewusst ist, das Überbewusste. Zunächst lassen wir den Psychologen, die wissen das schon sehr gut. Ich möchte jetzt etwas zeigen, wo die Grenze zwischen dem Bewussten und dem Überbewussten ist und wann wir das erleben. Nämlich, jetzt kommt die Musik wieder zum Wort. Wissen Sie, was eine Melodie ist? Ich nehme an, dass Sie das wissen. Wenn nicht, kann ich etwas spielen. In der Musikpsychologie ist oder war das eine ganz große Frage, wie nimmt man eine Melodie wahr? Nämlich, es gibt da viele Probleme. Das eine ist, dass eine Melodie aus verschiedenen Tonhöhen besteht. Diese Tonhöhen nehmen wir wahr mit unserem musikalischen Hören. Jetzt kommt das Interessante. Wir erinnern uns nicht absichtlich so, was war in dieser Melodie der erste Ton, der zweite Ton, der dritte Ton. Also wir gehen nicht zurück in unserem Bewusstsein zu den schon erklungenen Tönen. Wir dürfen aber auch diese Töne nicht einfach vergessen, sodass wir nur immer das hören, was jetzt erklingt. Ist das verständlich? In beiden Fällen, wenn wir uns zurückerinnern, was war der erste Ton, haben wir schon die Melodie verloren. Wenn wir uns nicht, wenn wir irgendwie diesen ersten Ton nicht behalten, dann haben wir auch die Melodie verloren. Also dann, wie geht das? Ist das verständlich, die Frage? Und das ist eine eigentümliche Sache, nämlich, dass wir drauf kommen können, das haben Musikpsychologen längst getan, dass wir, wenn wir Melodie hören, dann schwimmen wir mit den Tönen mit, sodass wir die schon vergangenen nicht verlieren, aber auch nicht erinnern, das war der letzte Ton, den wir gehört haben, sondern wir schwimmen mit. Dazu ist noch die ganz, ja, fast unverständliche Erfahrung, dass eine Melodie aus einzelnen Tönen besteht, die nicht ineinander übergehen. Also es gibt C, E, G, B. So. Und was hören wir? Wir hören eine kontinuierliche Melodie, nicht das. Ja. Musik besteht nicht aus diesen einzelnen diskontinuierlichen Tönen, sondern gerade dadurch entsteht Musik, dass wir durch die Töne schwimmen, und absichtlich sage schwimmen, weil das bedeutet, dass wir in einer Flüssigkeit sind. Also nicht einzelne Töne, sondern ein kontinuierliches, zusammenhängendes Erleben ist eine Melodie. Jegliche Musik noch dazu. Ist das Ihnen verständlich, bitte?
Ja.
Das heißt aber, dass wir beim Musik hören, Melodie hören, irgendwo an der Grenze zwischen dem Überbewussten und Bewussten, ja, schwimmen. Oder man kann auch sagen, ja, jedenfalls schwimmen, kann sagen, wir tauchen ein in diese Flüssigkeit, die Musik heißt, und wir machen mit. Also die nimmt uns mit wie als ob wir in einem Fluss uns treiben lassen würden. Ist das verständlich? Sehr wichtig. Auch das Umgekehrte ist wichtig. Es gibt Menschen, die haargenau hören, die einzelnen Töne in der Musik, aber keine Melodie hören. Die können haargenau das nicht, dieses mit sich, mitreißen lassen, ist das richtig? Also mitschwimmen nicht. Die können das nicht. Die hören, die können haargenau sagen, was für Töne erklungen sind. Einzeln, sie können es auch reproduzieren, ja? die ganze einzelnen Töne, und trotzdem hören sie keine Melodie. Das ist eine bekannte, man könnte sagen, wenn man böse ist, Erkrankung. Es gibt das. Naja, also da sagen wir, also Musik ist schon ein besonderer Saft und wir sind schon darauf vorbereitet, dass wir Musik nicht ganz mit dem Fußgängerbewusstsein, also Alltags, Fußgänger ist gut, nämlich wir schalten diskontinuierlich. Folgen Sie? Es war mir ein fantastisches Erlebnis, sehr viele Jahre ist das her. Ich war in China und ich habe einen Mönch gesehen, einen buddhistischen Mönch, der eben sich nicht so bewegte. Und zwar auf der Treppe hinauf. Es war eine Erhöhung und Treppen. Und wenn wir auf Treppen gehen, dann macht unser Kopf das. So, stehen Sie? So, wir schreiten diskontinuierlich. Der glitt. Also als ob er, ich weiß nicht, als ob er Schlittschuhlaufen würde, er blickt hinauf, man sah nicht das, sondern eine ganz, so eine Bewegung. Und auf der Ebene hat er es ebenso gemacht. Also, das gibt es auch. Das hat mir sehr geholfen, vieles zu verstehen. Diese Szene, weil es gibt diese gleitende Bewegung, sogar bei zweibeinigen Menschen, nicht nur Fische. Und ja, wie er es gemacht hat, das blieb Geheimnis, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls so hinauf, ja, und so hinunter. Und auf der Ebene hat er sich auch nicht diskontinuierlich. Deshalb habe ich gesagt, schreiten. Schreiten ist diskontinuierlich. Wir haben ein besonderes Schreiten, nämlich wenn wir sprechen. Dann sagen wir ein Wort nach dem anderen. Obwohl wir sehr fließend sprechen, also wir machen keine Pause am Ende des Wortes, selten. Also ich spreche nicht so, sondern ich spreche so. Aber trotzdem sind das einzelne Wörter, die erklingen. Und ich sage Ihnen ja überhaupt keine Wörter, sondern ich sage Ihnen Sätze. Ja? Die Grundeinheit in der Sprache ist nicht das Wort, sondern der Satz. Am Anfang, das würde linguistisch, würde es heißen, am Anfang war der Satz. Auch wenn der Satz ein Wort ist, ist er ein Satz. Wenn mich fragen, bist du hier? Ich sage, ja. Und ja ist ein Satz. Das. Ich frage, Sie, sind Sie hier? Hoffentlich. Auch ein Satz. Und jetzt die Frage ist, wenn jetzt ein Satz aus mehreren Worten besteht, sehen Sie, es gibt ja ganze lange Sätze, so mit Perioden und alles Mögliche. Sagen wir, so ein Schriftsteller wie Brock, der schreibt längere Sätze als Thomas Mann. Wobei der Thomas Mann schon ja, so halbe Seite lange Sätze schreibt, aber der Bruch kann es, der hat es überholt. Ja, so Tod des Virgil, wunderbares Werk. Wie verstehe ich einen Satz? Also sagen wir, der Satz besteht nicht, bei Bruch haben Sie eine Seite lange Sätze auch, aber wir gehen nicht so weit, nur ein Satz, der aus 6 Wörtern besteht. Wie verstehen Sie das? So ein Denker wie Wittgenstein, der hat diese Frage gespürt, hat folgende Frage gestellt: Wann verstehe ich einen Satz? Am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Ich frage Sie, wann verstehen Sie diesen Satz, den ich eben jetzt sage? Ja. Am Ende? Ja, wenn Sie ein bisschen nachdenken, dann kommen Sie auf das aufregende Resultat, dass Sie einen Satz haargenau so verstehen wie eine Melodie. Das heißt, Sie dürfen sich nicht erinnern, was war das erste Wort des Satzes, das zweite Wort, das dritte Wort, sind schon verloren. Sie haben nämlich die Bedeutung des Satzes, meine ich jetzt. Wie erhalten Sie die Bedeutung, das heißt, wie verstehen Sie den Satz? Haargenau so, dass Sie mitmachen. Genauso mitschwimmen mit den Worten, nicht festhalten, das erste, zweite, dritte Wort, so, was war das, so. Wenn Sie sich zurückerinnern, aus mit dem Verständnis, geht nicht. Wenn Sie vergessen, ja, geht auch nicht. Also es geht haargenau so wie mit der Melodie. Das ist neu, das wissen die Musikologen nicht. Das wissen eigentlich, ich ahne nur, wer in der Philosophiegeschichte das so beschrieben hat, aber ich habe es noch nicht gefunden. Ich werde Ihnen das gleich sagen, wen ich verdächtige, dass er darauf gekommen ist. Jedenfalls haben wir ein fantastisches Phänomen jetzt, dass wir nicht nur Musik so verstehen, mitlebend oder mitschwimmend oder mit sich hineinlassen, so, sondern sogar die menschliche Sprache, die Sätze. Ist das verständlich? Das heißt, wenn wir sprechen oder sprechen hören oder lesen, das ist dasselbe, ja, beim Lesen passiert dasselbe, wir können immer fragen, halten wir fest die Worte oder gleiten wir durch die Worte? Die Worte sind so, Wort, 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 Wort. Ja. Das Verstehen ist aber so, nicht, bleibt nicht stehen bei den einzelnen Wörtern. Ja.
Darf ich was zu fragen?
Aber immer.
Manchmal ist es ja so, dass man in der Mitte, wenn jemand spricht, also schon so eine Ahnung hat, wie der Satz weitergeht oder wie die Musik vielleicht weitergeht.
Ja, das ist richtig. Also wenn es ein nicht sehr ungewöhnlicher Gedanke ist, da kann man es ahnen und manchmal, wenn man den Betreffenden kennt, dann kann man es schon, bevor er den Mund aufmacht. Also wir haben viele solche, mit Henning haben wir viele solche Gesprächspartner, wo man schon im Voraus weiß, was da kommt, stimmt, aber auch mit der Musik stimmt es, ja, also ganz besonders wenn klassische oder romantische Musik, da kann man schon ahnen, wie das endet, obwohl man sich sehr oft täuscht. Also wenn der Komponist originell ist, dann kannst du nicht vorweg.
Die Sprache auch, wenn die originell ist.
Ja, eben, ganz genau analog. Also, wir haben jetzt zwei solche Phänomene, die immer an der Grenze von Überbewusstem und Bewusstem geschehen, weil eigentlich, wenn wir nicht sehr aufpassen, nicht beobachten, dann erleben wir von der ganzen Geschichte nichts. Also wir hören die Melodie, wir verstehen den Satz, aber wie das geschieht, das muss nicht bewusst werden. Es kann bewusst werden, aber muss nicht. So dass hier haben wir so eine Grenze. Und jetzt kommt noch etwas, nämlich diese ganze Art von diesem Grenzerlebnis zwischen Überbewussten und Bewussten haben wir noch einmal. Vielleicht haben wir es mehrmals, aber ich hebe jetzt eine Form hervor. Und das ist, wie wir uns im Alltag orientieren. Ich meine damit Folgendes. Sie alle wissen, warum Sie hier sind, wenn Sie zurückdenken. Ja, ich bin gekommen so und so mit dem Zug, mit dem Wagen von da hierher und Sie wissen auch warum, ja, weil Ausbildung und so weiter. Aber wenn Sie jetzt hier sitzen, brauchen Sie das gar nicht zurückerinnern, sondern Sie fühlen sich so, jetzt bin ich hier und das ist in Ordnung. Ist das verständlich? Also die Orientierung im Alltag, die machen wir ja gar nicht immer bewusst, so dass wir sagen, ja, warum bin ich denn hier? Ja, weil, und jetzt kommt irgendein Gedankengang, sondern es geht haargenau so wie mit einer Melodie, wir schwimmen mit. Und zwar kontinuierlich. Wir brauchen nicht immer uns ja sagen, ja, ich bin deswegen hier, damit ich diese Ordnung mitmache und so weiter. Brauchen wir nicht. Wir sitzen hier, ich bin auch so hier, ich denke jetzt nicht, also, ja, unsere Freundschaft mit Henning und David, so brauche ich nicht. Ich fühle mich am Platz, am richtigen Platz jetzt, ohne dass ich alles in Bewusstsein hole, wieso, warum, ja, die ganze Geschichte, wie das in Wien angefangen hat, so, brauche ich nicht, sondern ich weiß. Und das ist haargenau diese Grenzerfahrung, das habe ich genannt die Melodie des Lebens. Wir erleben unser Leben wie eine Melodie. Ich dachte, das ist eine neue Benennung, habe ich gedacht. Leider, oder Gott sei Dank, habe ich dann ein sehr bekanntes und berühmtes ungarisches Gedicht ist mir eingefallen. Einer der größten unserer Dichter hat ein Gedicht gemacht, das heißt Der schwarze Flügel. Ja, also so ein Flügel. Klavier. Und da kommt eine Zeile vor, das ist die Melodie des Lebens. Ja, und dann ist mir noch etwas unterlaufen, das kommt immer, wenn man so einen denkt, man hat einen neuen Gedanken, und dann findet man das sofort. Nämlich, den wollte ich Ihnen nennen, Henri Bergson, der hat diesen Ausdruck. Ich kann diesen Ausdruck sogar wörtlich zitieren. Er sagt, unsere Persönlichkeit ist genau das, Doppelpunkt, die kontinuierliche Melodie unseres inneren Lebens. Also, zumindest zwei Vorgänge. Das macht nichts, das ist gut. Das ist das Beste, was man finden kann, dass das schon andere, und zwar gar nicht kleine Geister, da gedacht haben oder ausgedrückt haben, diese Erfahrung, Melodie des Lebens. Das wird vielleicht unser zentrales Thema sein, nämlich, wie erfahre ich die eigene Melodie und was bedeutet das? Was muss ich dazu in mir ausbilden? Was für eine Musikalität muss ich in mir ausbilden, dass ich die eigene Melodie erfahre. Und natürlich alle Pädagogen, Heilpädagogen und so weiter, also die Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben, ja, die müssten eigentlich die Melodie auch des anderen mitbekommen. Die Melodie seines oder ihres Lebens mitbekommen. Und damit sind wir in der Mitte unserer Aufgabe, die ganze Bewusstseinsschulung oder Aufmerksamkeitsschulung, keine Frage. Das die dient dazu, naja, dass er, wenn es im Hinblick auf uns geschieht, ich würde das jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ungewöhnlich oder, dass wir bessere Menschen werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir andere Menschen besser verstehen. Und dieses andere Menschen besser verstehen, das wirft wieder eine musikalische Frage auf, nämlich, wenn ich Musik höre, auch wenn ich ein Stück höre, das ich nie gehört habe, aber ich habe von demselben Komponisten schon manches gehört, dann erkenne ich am Stil, wer das gemacht hat. Ja. Mozart oder Beethoven oder Bach oder Bartók oder Sibelius und so weiter. Aber wenn Sie mich fragen, woran ich das erkenne, dann kommt großes, entweder große Verlegenheit oder einfach Schweigen. Und nicht nur ich kann es nicht Ihnen sagen, woran ich Chopin erkenne, nach einem halben Tag. Ich kann Ihnen nicht sagen, woran. Auch kein Musikologe kann sagen, woran. Er kann es nicht. Außerdem, ich erkenne noch zumindest 8 Pianisten, auch wenn ich nicht weiß, wer das spielt, höre ich das Spiel, ich sage sofort, wer das ist. Auch Dirigenten kann ich erkennen, die ich besser kenne. Das, also da hört wirklich auf, wieso erkenne ich, ja, wieso erkenne ich einen Dirigenten, den ich nicht sehe, natürlich Stil. Und die Antwort ist, ja, ich habe Mozart-Gefühl oder Chopin-Gefühl. Ich erkenne einen Stil im Fühlen, nicht im Denken. Und deswegen habe ich keine Worte. Deswegen hat auch kein Musikologe kann es erklären, woran er Grieg erkennt oder sogar einen Pianisten oder sogar einen Geiger erkennt. Große Geiger erkenne ich auch. Ja. Ich bin nicht allein damit, glauben Sie das ja nicht. Jeder, der viel Musik hört, kann das. Weil ich den Stil fühle. Und da sind wir wieder an dem, ungefähr an demselben Punkt. Wenn ich einen Menschen erkennen will, was ich suche, ist sein Stil. Nicht, wie er aussieht, das sehe ich. Wie er sich benimmt, das sehe ich auch. Wie er sein Stil ist, Stil, in Bewegung, im Sprechen, ganz, ganz exakt im Blick. Sie werden auf der ganzen Erde nicht 2 Menschen finden, die denselben Blick haben. Versuchen Sie es hier im Raum. Ja, ob Sie sowas überhaupt finden. Ja. Im Blick zeigt sich eigentlich alles. Nur, dass das charakteristisch ist, das können wir erkennen, was es bedeutet, dazu brauchen wir etwas, das heißt erkennendes Fühlen. Nicht Sympathie und Antipathie, im Gegenteil, erkennendes Fühlen, das auch in der Entdeckung hilft, wer hat dieses Musikstück geschrieben und wer spielt es. Ja, das ist halbwegs, nennt man ästhetisches Fühlen, musikalisches Fühlen, aber es ist letztlich erkennend, ja, und das auszubilden, wäre eigentlich die absolute Aufgabe jedes Menschen, ja, ich sage mal jedes Menschen. Ich wollte das einschränken, Menschen, die mit anderen zu tun haben, aber wer hat das nicht? Ja. Wer ist in irgendeinem Sinne nicht ein Pädagoge? Man ist Großvater, pädagogische Situation. Man ist Enkelkind, auch pädagogische Situation. Ja, und Eltern, pädagogische Kind, pädagogische Situation. Boss in einem Unternehmen, pädagogische Situation. Angestellter, auch pädagogische Situation. Also, da haben wir es. Also wir kommen gar nicht aus der Sache heraus. Und eigentlich den Blick zu deuten. Verstehen Sie, man kann es nicht deuten mit Denken. Das geht nicht. Man kann es nur mit Fühlen deuten. Und zwar diesem erkennenden Fühlen ist zentrale Aufgabe der Aufmerksamkeitsschulung. Das. Es hat noch eine andere Aufgabe, diese Schulung, das mit dieser absolut zusammenhängt. Darüber sprechen wir morgen, nachdem wir das Morgengebet schon gemacht haben. Das ist eine Übung, dieses Morgengebet. Das werden wir jeden Tag, zumindest jeden Morgen machen. So, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Vielen Dank.